Liebe Carina Preuß, es gibt also einen neuen Trend. Es wird ja immer ein neuer Trend durchs Dorf getrieben. Jetzt heißt es Selfness. Selfness, ja, Selbstoptimierung. Da gibt es dann Trainingslager mit Spitzenathleten, Fastenkuren, Medical Wellness, alles das, was es ja eigentlich schon früher gab. Und wenn ich das so mir überlege, dann müsste Ayurveda ja eigentlich ganz laut hier schreien. Das machen wir seit Jahrzehnten in Deutschland.
Ja, das stimmt. Also im Ayurveda haben wir ganz viele Methoden und Strategien, wie man die eigene Gesundheit ins Optimum oder ins Maximum bringen kann und dementsprechend natürlich diesem Selfness richtig gut einspielen kann. Und
Aber wenn ich das so in den Illustrierten, also nehmen wir mal die Brigitte, die Vogue oder die Madame, also die typischen Frauenzeitschriften, die immer solchen Trends hinterher spüren, wenn ich mir das also durchlese, dann kommt es vor allem daher, das ist so schön, das ist so entspannend, so nach dem Motto Desperate Housewives, die optimieren sich mal selbst in angenehmer Atmosphäre, der Olle bringt seinen Wagen in die Inspektion, ich mache Ayurveda, bam.
Naja, ganz so entspannt ist es nicht unbedingt, wenn man sich zum Beispiel in eine Ayurveda-Kur begibt, was ja auch ein großer Teil oder Aspekt ist, ist der ayurvedischen Lehre. Also da gibt es einmal den Lifestyle-Aspekt und dann gibt es den Medizin-Aspekt, aber eben auch den Kur-Aspekt. Und sich in eine Ayurveda-Kur zu begeben, wie zum Beispiel hier bei uns im Ayurveda-Parkschlösschen, ist schon kein Walk in the Park. Also es ist wunderschön, es hat auch ganz tolle Genussfaktoren. Da gibt es ja die Ölsynchronmassagen mit vier Händen. Das heißt, ne, man wird total schön eingelullt mit warmem Öl und von vier Händen massiert und kann richtig schön abdriften. Die Nerven werden total beruhigt, der Körper entgiftet. Gleichzeitig ist auch ein toller Genussfaktor das wundervolle ayurvedische, vegan-vegetarische Essen. Gerade bei uns, muss man ganz klar dazu sagen, ist es legendär. Es kommen immer wieder Gäste zu uns, die sogar eingesessene Fleischesser sind und sagen, sie wurden noch nie so lecker, nur mit Gemüse bekocht und haben es nicht vermisst über 10 Tage, 2, 3 Wochen und sind ganz baff. Trotz alledem ist ja so eine Ayurveda-Kur auch ein Detox-Prozess und etwas aus dem Körper zu entfernen, tut natürlich auch vielleicht ein klein bisschen weh. Das heißt, der ein oder andere hat Kopfschmerzen, der nächste ist ein bisschen aufgewühlt oder traurig oder fällt in kleine Löcher hinein oder hat einen Kurblues, der andere hat Rückenschmerzen oder die Muskeln ziehen irgendwie. Das heißt, bei jedem äußern sich diese Detox-Symptome auch ein klein bisschen anders. Und wenn das aber alles mal überwunden ist, dann kommt wirklich der richtig gute Effekt, worum es den Leuten natürlich auch hauptsächlich geht, nämlich, dass man dann mehr Energie hat, wenn die Kur vorbei ist, einfach sich wohler fühlt, der Körper wieder viel gesünder ist, viel mehr Ausstrahlung von innen heraus kommt, die Haut schöner wird, man leistungsfähiger ist und Co. Und insofern passt es super ins Selfness hinein, aber es ist eben nicht nur, wie Sie gerade gesagt haben oder wie manche Zeitungen darstellen, ein schöner Genuss wie zum Beispiel jetzt, ich trinke einen Cocktail im Whirlpool. Nein, man muss wirklich arbeiten, der Körper hat zu tun, aber es lohnt sich umso mehr, weil der Effekt ist gigantisch.
Gut, schön, dass Sie das noch gerade gesagt haben, sonst würden wir unser Interview zur Dauerwerbesendung umfirmieren. Aber ich habe in letzter Zeit auch mal häufiger geguckt, so in den Hotelbewertungsportalen, wo es ja einige Ayurveda-Hotels schon gibt in Deutschland. Und da gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber das war also ich musste auf so viel verzichten. Also das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Wellness ist eigentlich nur etwas ganz Tolles.
Ja, aber Ayurveda ist eben kein Wellness. Es ist eigentlich eine Lifestyle-Medizin, die aus Indien kommt und 5.000 bis 7.000 Jahre alt ist. Und da geht es wirklich darum, eben die Gesundheit zu maximieren über das komplette Leben von der Zeugung bis zum Tod. Und letztendlich das Beste rauszuholen, damit man die meiste Energie hat und eben meiste Leistungskraft, wie gerade auch schon erklärt. Und das unterscheidet sich groß von Wellness, wo es ja wirklich nur ums Pampern geht, ne? Um kurz eine Stunde oder zwei sich kurz wohlzufühlen, aber nicht unbedingt in die Tiefe zu gehen und die Gesundheit in die Hand zu nehmen.
Wie oft habt ihr denn die Situation, dass da so Menschen hier sind, die eine ganz andere Vorstellung hatten, was Ayurveda bedeutet, weil sie vielleicht auch diese Bilder gesehen haben, illustriert mit dem wunderbaren Stirnguss, ist das alles so wunderschön, 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 aber dann sagen, nee, also ich habe eigentlich gedacht, ich werde hier massiert und der Rest ist von allein.
Gott sei Dank nicht viele, da wir nicht auf Buchungsportalen oder in Reisebüros zu buchen sind. Man kann das Ayurveda-Parkschlösschen nur über unseren eigenen Counter buchen, das heißt über die E-Mail oder das Telefonat mit unserer Rezeption. Und wir klären natürlich unsere Gäste eben auf, aufgrund dessen, dass wir vermeiden wollen, dass jemand hier steht und sagt, ja, wo ist denn das Whirlpool mit dem Sekt? Und auf, ne, das wollen wir einfach nicht, dass jemand dann enttäuscht ist oder sich nicht darauf einlässt oder wieder abreisen möchte. Das kommt trotzdem alle ein, zwei, drei Jahre mal vor, dass eine Person dabei ist, die sagt, mich hat der so und so geschickt, mein Kumpel, der war schon 10-mal hier und ich habe mir ja nichts durchgelesen, was sie an Buchungsbestätigungen geschickt haben und es lief alles nur per E-Mail, meine Sekretärin hat es erledigt und ich bin jetzt hier und habe keine Ahnung und ja, wo ist das Whirlpool und der Sekt und dann, naja, gibt es auch mal eben ein Gespräch, aber per se, die sind eigentlich alle vorbereitet von uns selbst, weil es ist uns so wichtig, dass der Gast sich voll drauf einlassen kann, weil nur dann kann sich auch der Effekt entfalten und
ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man zum ersten Mal herkommt zu so einer Kur, man bekommt einen ärztlichen Fragebogen, dass man schier verzweifeln möchte, was da alles abgefragt wird. Man denkt, okay, ja, da muss was Stärkes dahinter stecken.
Korrekt, eben. Also wir brauchen vorab diesen medizinischen Fragebogen ausgefüllt, um auch zu schauen, ist der Gast denn kurfähig? Denn die Panchakarma-Kur kann man zum Beispiel nicht durchführen, wenn man akut einen Schub hat von einer chronischen Krankheit oder akut zum Beispiel schwanger ist oder akut die Periode hat oder akut eine Erkältung hat, eine Entzündung, eine Fraktur, eine OP kürzlich hatte in den letzten 3 bis 6 Monaten oder eine Chemotherapie oder irgendetwas, was den Körper per se schon schwächt. Da heißt es ganz klar, der Körper muss das erst bewältigen und zu Ende bringen oder heilen oder das Baby gebären oder sowas, ne? Und dann erst, wenn der Körper wieder komplett ja, gestärkt ist, kann er die Panchakarma-Kur machen. Auch ein akuter Burnout, ein sehr schlimmer, ist auch eine Kontraindikation. Ne? Also das wird auch oft falsch verstanden, dass es heißt, ja, ich habe einen Burnout, ich gehe Ayurveda-Kur machen, aber es ist zu anstrengend in dem Fall. Also da können wir nur ganz sanft eine regenerative Kur aufstellen, aber nichts, was tief entreinigt, keine Detox-Kur.
Ich reite auch deshalb so ein bisschen drauf rum, auf diese ganzen anstrengenden Aspekte des Ayurveda neben den schönen, weil ja halt Ayurveda mittlerweile so gern in Katalogen von Wellness-Veranstaltern angeboten wird. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich da so Ayurveda-Ressorts lese, die dort angeboten werden, das wird alles so auf eine Stufe gestellt mit einer Thalassotherapie, sagen wir mal, oder irgendwie einem typischen Abnehmprogramm, was ja auch mal ganz begehrt ist. Aber nun ist denn Ayurveda, wie wir jetzt gerade auch wortreich von Ihnen gehört haben, wirklich was anderes? Überfordert das nicht den Reisebüro-Expedienten, wenn er solche Sachen verkaufen soll?
Definitiv, aufgrund dessen haben wir uns ja schon von Anfang an dagegen entschieden, mit Reisebüros zusammenzuarbeiten. Es ist zu komplex, das zu erklären und sich alleine zu merken, wenn er ja noch so viele andere Häuser und verschiedene Konzepte, die ja auch jedes Jahr immer mehr werden, verkaufen muss. Es gibt aber tatsächlich schon Reisebüros, die sich darauf spezialisiert haben, die auch tatsächlich richtig gut geschult werden im Ayurveda und was eine Ayurveda-Kur genau beinhaltet. Und viele von den Reisebüro-Mitarbeitern werden auch auf Ayurveda-Kuren geschickt. Nehme ich jedenfalls mal an, weil sonst könnten sie es nicht ganz so kompetent rüberbringen. Also da gibt es schon Spezial-Ayurveda-Reisebüros, die tatsächlich dann auch gut sind.
Und es ist ja so, wenn ich jetzt in ein Reisebüro gehe, dann wahrscheinlich nicht, wenn ich den Gedanken habe, ich fahre an die Mosel, also hier nach Traben-Trarbach, wo das Parkschlösschen ist, da hat man natürlich immer so im Hinterkopf, ah, das kann ich das eine mit dem anderen verbinden, jetzt mache ich da Ayurveda und dann mache ich es da, wo es herkommt, nämlich in Indien oder in Sri Lanka.
Ja, es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Die Sache ist aber die, der Ayurveda persönlich oder per se sagt, wenn man eine Ayurveda-Kur macht, da sie eben auch kleine Strapazen mit sich bringt, sollte man sie da machen, wo man eigentlich herkommt oder wo einfach die gewohnte Umgebung ist. Also wenn man von Deutschland oder Europa aus jetzt nach Indien oder Sri Lanka fliegt, das sind ja die Ursprungsländer, dann muss man mit einigen Dingen rechnen, die man einfach mit einbeziehen muss in seiner Planung. Das heißt, man sollte einige Tage bevor die Kur startet, schon im Land ankommen, damit der Jetlag rum ist, wenn die Kur startet. Damit man sich an das Klima gewöhnt hat, weil dort ist es nun mal einfach wärmer. Die Monate, um nach Indien oder Sri Lanka zu fliegen, wo man es auch als Europäer aushält. Das ist von Oktober bis März, aber da haben wir nun mal ja hier Winter. Das heißt, der Unterschied ist vielleicht trotzdem wieder 30 Grad. Ne? Also es kann sein, wir fliegen mit 0 Grad los und kommen bei 30 Grad in Indien an. Dann sollte man sich daran gewöhnt haben. Dann sollte man natürlich sich auch ein wenig an die Gewürze gewöhnt haben und die anderen, ja, Nahrungsmittel, die es da so gibt, dann muss man natürlich auch sehr aufpassen, das gilt natürlich über die komplette Zeit, die man im Land verbringt, dass man da nicht sich mit Bakterien infiziert, die zum Beispiel in dem Wasser sind. Also darf man definitiv nicht ein einziges Mal die Zähne putzen mit dem Wasser, das aus dem Hahn kommt. Genau. Das darf man ja in vielen Ländern nicht, aber das muss man wirklich da auch beherzigen, weil gerade in Indien und gibt es sehr, sehr viele Bakterien, die da rumschwirren. Dann kommt auch dazu, dass natürlich die indischen Menschen oder auch die indischen Doktoren, die Ayurveda-Doktoren drüben, meistens gar nicht erst nach Europa gereist sind in ihrem Leben, weil es ja auch dort, die haben ja nicht so viel Wohlstand in den meisten Fällen, auch wenn sie natürlich als Ayurveda-Doktor sehr gut angesehen sind in der Gesellschaft von Indien. Und das heißt, sie kennen die europäischen Körper gar nicht genauso gleichwertig gut wie natürlich ein europäischer Ayurveda-Arzt. Ne? Und können auch manchmal nicht genau Ernährungspläne aufstellen, die Nahrungsmittel beinhalten, die auch einfach die Europäer dann haben können in ihren Supermärkten. Ne? Also dann schreiben die oft Sachen drauf, die es in Indien gibt, aber die es hier gar nicht gibt. Ein weiterer Grund ist natürlich der Flug. Also alleine die Reise nach Indien und Sri Lanka ist ja wirklich eine ziemlich lange. Klar, man kann auch jetzt von Berlin nach Trabach fahren und sagen, ich war mit Stau 9 Stunden unterwegs. Ja, und der Flug nach Indien ist 7-8 Stunden. Aber gut, aber mit ich fahre zum Flughafen, warte dort, checke ein und Co. und komme dort an und reise weiter zu meinem Ayurveda-Resort, was möglicherweise auch nochmal 2, 3, 4 Stunden vom Flughafen entfernt liegt. Das ist schon eine Strapaze und alleine der Flug, also beim Fliegen, beim Reisen, erhöht sich im Ayurveda, nennen wir das Vata, erhöht sich sozusagen der Stresspegel, erhöht sich die Trockenheit im Körper und der Körper kommt natürlich einfach auch ein klein bisschen durcheinander. Und das muss ich erst einmal alles wieder ausgleichen, bevor man in die Kur reingeht.
Gibt es da nicht irgendwie einen tollen Tipp, den ich da machen kann, einen ayurvedischen?
Auf jeden Fall, da gibt es, um das Ganze ein bisschen abzupuffern, kann man eben sich eine Sesamölmassage geben. Das kann man selbst machen oder der Partner gibt es einem.
Ziehe ich mich aus, in meinen Oberkörper frei und massiere mich dann im Flug?
Nein, nein, natürlich, wenn man angekommen ist dann, ne? Also dann geht man in sein Hotel und macht als erstes eine Sesamölmassage, das heißt, das Sesamöl ein bisschen in den Händen warm machen und dann den ganzen Körper mit langsamen, nicht schnellen, hektischen Strichen einmassieren, vielleicht die Augen bei schließen, also einfach wieder richtig sich in seinem Körper erden und das Sesamöl wärmt den Körper und bringt dieses Vata wieder runter. Das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Was auch gut ist, ist danach definitiv oder auch während dem Flug Dinge zu trinken und zu essen, die ein klein bisschen öliger sind, um dieses Vata auszugleichen, diese Trockenheit, die man ja eben auch im Flug mitbekommt. Zum Beispiel ein bisschen mehr Öl aufs Essen geben. Was ich auch gerne mache, ist einfach auf das Essen im Flugzeug komplett zu verzichten, denn wir haben eine andere Verdauungsrate im Flugzeug aufgrund des Druckes und der Höhe und dementsprechend ist es auch ganz gut, wenn man nicht verhungert während dem Flug, dieses Essen gar nicht wahrzunehmen und es kommt auch meistens aus der Mikrowelle, das wissen wir ja alle in dem Falle. Einfach
böse vorher. Mikrowelle.
Genau, also ich esse am liebsten vorher einmal ordentlich und gesund und wenn ich lande, dann wieder.
Gut, ich bin ganz schwindelig, wenn ich das alles höre, als Vielflieger und eben auch als leidgeprüfter Mensch, der jeden Flug immer schlechter verdaut mittlerweile, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt bin ich aber vor Ort. Also okay, jetzt haben wir sehr viel gehört von Dingen, die mich nachdenklich machen. Die Hitze draußen, die Klimaanlage drin, das ist für Deutsche ja eh ein bisschen kompliziert mit der Klimaanlage. Wir sind ja nicht so gewohnt wie die Amerikaner, die bei 16 Grad Innentemperatur sich wohlfühlen. Aber das ayurvedische Prinzip, das müsste doch eigentlich dort vor Ort genauso gut sein wie bei uns, denn die Pulsdiagnose, die muss doch universell sein, oder?
Das stimmt. Also von der ayurvedischen Expertise ist da gar nichts gegen zu sagen. Ganz klar gibt es dort wundervolle Ayurveda-Ärzte und auch tolle Resortkonzepte. Eine Sache, die ich aber noch hinzufügen möchte, ist wichtig. Und zwar, es gibt sehr viele Resorts in Indien und in Sri Lanka, die das Ganze nur aus rein kommerziellen Antriebsgründen machen und betreiben, weil einfach Ayurveda ein riesengroßer Trend geworden ist, der natürlich über die ganze Welt gegangen ist und immer, immer trendier wird. Und der Europäer bzw. die Westler sind die Hauptgäste und einige der indischen und singalesischen Resortbetreiber denken, ja, wir machen das so, wie die Europäer oder die Wester das möchten. Die wollen sicher auch ihr Bier haben und auch nicht auf ihr Fleisch verzichten. Aber da sind wir eben ganz weit weg von der Ayurveda-Kur und der eigentlichen Geschichte. Und es gibt viele Resorts, die also dort es Larifari machen. Es gibt einige, die es natürlich sehr gut machen und die definitiv den Ayurveda als Bewegungsgrund genommen haben, um ein Resort zu eröffnen. Und das muss man rausfinden und ganz klar sagen, ich gehe in eins, wo, also man kann zum Beispiel auf der Webseite schauen, gibt es dort jeden Tag Buffet, würde ich nicht hingehen, weil man schlägt sich definitiv den Bauch voll. Gibt es dort auch Gäste, die angenommen werden, die dann keine Kur machen oder nicht ein Ayurveda-Programm, wird für die Alkohol und Fleisch serviert. Ja, also noch schlimmer natürlich, wenn es für die Ayurveda-Gäste serviert wird, das gibt es halt wirklich eben auch. Ne? Aber wenn alleine es für die anderen serviert wird und das vielleicht noch auf einem Buffet oder direkt im selben Restaurant, da kann mir jeder erzählen, was er möchte, aber man wird hingehen und sagen, jetzt bin ich schon mal in Sri Lanka, jetzt will ich auch das berühmte Fischcurry probieren, das steht da, ein bisschen wird schon nicht schlecht sein, aber morgen gibt es ja wieder so was Tolles, singalesisches, urtypisches, dann will ich wieder probieren und wieder und wieder und am Ende hat man in der Kur die total falsche Ernährung gefahren und das ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil, dass die Kurkost wirklich so leicht verdaubar ist und definitiv vegetarisch beziehungsweise eigentlich zu fast 100% vegan muss sie sein, damit es eine richtige Panchakarma-Kur ist. Keine Panchakarma-Kur-Kost.
Kosten. Ich muss es natürlich sagen, über Geld redet man nicht, aber wenn ich jetzt hier im Parkschlösschen bin, eine Anlage, die ich jetzt seit 25 Jahren begleite, mein Gott, die ich sehr schätze, die von der Qualität aus sehr hoch ist. Es kostet ganz schön viel Geld. Und für das Geld, was ich hier im Seitental der Mosel ausgebe, kann ich schon einen vierwöchigen Urlaub auch in einem guten Ressort machen. Oder sehe ich das ganz verkehrt jetzt?
Mehr oder weniger. Also es gibt natürlich unglaublich kostengünstige Panchakarma-Kur-Angebote in Indien und in Sri Lanka aufgrund dessen, dass dort die Personalkosten, also die sind marginal gegenüber die, die wir hier haben, logischerweise. Also da verdient jemand, der im Housekeeping arbeitet, so viel wie wir hier fast am Tag. Ne? Kann man gar nicht mithalten, ganz klare Sache. Trotz alledem gibt es auch Resorts, die dort sehr viel kostenspieliger sind als das Ayurveda-Parkschlösschen in Europa, weiß ich. Also da kosten zum Beispiel 2 Wochen Ayurveda-Kur in einem super 5-Sterne-Ayurveda-Resort 30% mehr als hier. Das ist auch möglich. Also das gibt es auch dort. Man kann da mehr Geld lassen. Insofern liegen wir gar nicht ganz, ganz, ganz oben auf der Ayurveda-Kur-Messlatte weltweit gesehen vom Preis. Ja, also das kann ich definitiv dazu sagen. Und da muss man einfach schauen, okay, was möchte ich jetzt? Und wenn man am Ende addiert, ich zahle einen Flug vielleicht 600 bis 1000 Euro und zahle dann dort 2 Wochen, je nachdem, wofür man sich entscheidet, ist es jetzt das super basic oder das mittelkostspielige oder das ganz teure, dann kann man genauso teuer oder eben auch teurer rauskommen.
Aber man muss natürlich zugeben, ich habe da mehr Instagram-Points. Also ich kann da schönere Fotos machen, wenn ich da in Sri Lanka bin, mit meinem Lotussitz und der untergehenden Sonne am Meer.
Das stimmt, wobei wir hier auch einen unfassbar wunderschönen Park haben, kann man ganz klar dazu sagen. Wichtig ist auch zu wissen, dass man in einer Panchakarma-Kur nicht viel Kraft oder Zeit hat, um Sightseeing zu machen. Das heißt, es gibt sogar Ayurveda-Kur-Orte dort, die es sehr ernst nehmen, die ihre Gäste nicht wirklich rauslassen. Ja, und auch hier unsere Gäste gehen zu 80-90% gar nicht aus unseren Toren, aus unserem Park, aus unserem Gebäude raus, weil sie so froh sind, endlich mal an einem Ort zu bleiben. Ähnlich wie Sie sagen, viele unserer Gäste sind viel Flieger und sehr gestresst. Der Manager oder in welchem Job auch immer und sind froh, einfach mal an einem Ort bleiben zu können und einfach nur sich fallen lassen zu können. Und das braucht es auch von der mentalen Einstellung für eine Ayurveda-Kur und in Indien genauso wie hier. Das heißt, wenn man dort ist, hingeflogen ist und dann das Land vielleicht gar nicht kennt und nicht vorher und nachher noch eine Woche eingeplant hat, dann ist es für viele frustrierend, in der Kur nicht die Energie, nicht die Zeit zu haben, nicht alle Tempel in der Stadt und drumherum und noch 4 Stunden weiter weg den Wasserfall angucken zu fahren, weil ja, man denkt, jetzt bin ich schon da, jetzt will ich es machen, aber per se passt das auch einfach nicht zusammen. Also man sollte ganz klar trennen, fahre ich in einen Ayurveda-Kururlaub sozusagen, dann bleibe ich aber auch bei meiner Kur und dann brauche ich mich um den Rest nicht kümmern oder fahre ich in das Land, um das Land kennenzulernen. Das sollte man voneinander trennen, ganz klar.
Ja, und um jetzt bei den Schlagworten oder mit Selfness haben wir angefangen, mit Waldbaden hören wir auf. Wir haben ja hier im Park den wunderschönen Mammutbaum und da kann man wunderschön Waldbaden.
Das stimmt. Also da haben wir einen Riesenvorteil, dass wir schon damals, als meine Eltern dieses Gebäude und auch den Park ausgewählt haben, auch ein Waldstück mitgekauft haben und hier so gut angebunden sind an ganz viel Wald, der uns umgibt. Und natürlich diesen unfassbar wunderschönen Park haben, in dem die Gäste so gerne liegen. Und eben, da haben wir wirklich gute Natur und wir sind ja auch noch ein Luftkurort. Also wir haben wirklich ganz tolle Voraussetzungen dafür, dass auch dieses Waldbaden hier zelebriert werden kann von unseren Gästen.